Ja, ich möchte zu Anfang kurz beten und möchte dir danken, lieber Herr, dass du auch heute in dieser Zeit zu uns reden möchtest, und wir bitten dich, dass du uns ja dein Wort in der Weise gibst, dass wir es auch verstehen und mitnehmen können. Amen. Es gibt beim Predigen zwei Gefahren. Also, es gibt vielleicht nur mehr, aber zwei hauptsächliche. Das eine ist, dass man etwas predigt, was überhaupt nicht stimmt. Etwas Falsches, was Gott so nicht gesagt hat. Und das zweite ist, dass man über etwas predigt, was zwar stimmt, aber was man selber gar nicht tut. Wo man selber merkt, man hat gewaltige Defizite. Und bei diesem Thema heute, da ist es so. Markus hat gesagt, SV-Gebetstag, ich habe mir das überlegt, es war kein Text angegeben, aber ich habe gedacht, auch wenn das Zweite bei mir eigentlich so mehr oder weniger stimmt, dass ich dann etwas predige, was ich gar nicht so tue, wie ich es eigentlich tun sollte, aber dennoch, es ist eine Wahrheit Gottes und die muss und sollte gesagt werden. Wir wissen alle darum, also es ist nicht so beim Gebet, dass wir wie Blinde sind, die von der Farbe reden, so ist es nicht. Aber ich sag's mal so, und ich glaube, dass ich recht habe, das Gebet kommt bei allen wahrscheinlich zu kurz. Bei mir kann ich das definitiv sagen, dass es zu wenig Raum einnimmt. Was habe ich für einen Text? Lukas 18. Lukas 18 von Vers 1 bis 8. Das ist das Gleichnis vom ungerechten Richter. Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt. Ein Richter, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Wir haben heute, ich habe das einfach zum Anlass genommen, SV-Gebetstag. Und es ist nicht schlecht, dass man so an dieses Thema auch ganz bewusst denkt. Nur habe ich mir gedacht, Jesus sagt hier in diesem Text, dass wir nicht einen Gebetstag halten sollen. Wir sollen auch nicht eine Gebetsnacht halten. Wir sollen auch nicht eine Gebetskette bilden. Wir sollen, was sollen wir? Alle Zeit beten und nicht nachlassen. Alle Zeit und nicht nachlassen. Und wenn Jesus ein Es ist ein Gleichnis. Wenn Jesus uns ein Gleichnis sagt, dann will er uns eine, also zumindest eine Wahrheit mitteilen. Ein Gleichnis ist etwas, wo man nicht jedes einzelne Wort auslegen muss, wo man nicht jedes einzelne Wort, wo man nicht jedem Wort eine Bedeutung zumessen muss, aber es will uns zumindest eine Wahrheit sagen. Schauen wir uns die Hauptpersonen an. Welche sind es? Die Witwe. Da war diese Witwe. Eine Witwe war hilflos, das wissen wir von der damaligen Zeit her. Sie war mittellos, sie war ohne Versorgung. Es gab keine Sozialversicherung. Die hat keine Rente bezogen, auch keine Witwenrente, gar nichts. Sie hatte einen Widersacher, heißt es. Wir wissen nicht, um was es gegangen ist, aber rechtlose Menschen haben schnell mal einen Widersacher, wo man meint, die könnte man übers Ohr hauen. Das war die Witwe. Eine bedauernswerte Person. Auf der anderen Seite ein Richter. Ein, ja, wenn wir das so lesen, ein übler, mieser Zeitgenosse. So können wir doch sagen. Er war gottlos. Woher wissen wir das? Es steht im Text, er fürchtete Gott nicht. Ein gottloser Mensch. Er war unbarmherzig, ein Egoist. Das Schicksal dieser Witwe war ihm vollkommen wurscht. Es war ihm egal. Wahrscheinlich war er bestechlich. Wir wissen es nicht. Die Witwe hatte ja kein Geld. Sie hatte zwar Recht, aber kein Geld. Aber was nützt ihr das? Und die unangenehmen Dinge, die hat der Richter, das was ihm nicht gepasst hat, die hat er auf die lange Bank geschoben. Die hat er einfach ausgesessen. Es wird sich schon von alleine irgendwie regeln, hat er gedacht. Dass er der Witwe am Ende doch hilft, das hat nur einen Grund. Und zwar, dass er endlich Ruhe hat vor dieser Person. Dass er endlich Ruhe hat vor dieser Witwe. Im Original heißt es, hier heißt es, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Im Original heißt es, dass sie mir nicht noch ins Gesicht schlägt. Das ist also nochmal eine Stufe mehr. Und er wollte jetzt einfach Ruhe haben. Jesus sagt, hört, hört. Und das gilt jetzt seinen Jüngern, das gilt uns. Jetzt kommt die Anwendung, die Nutzanwendung, das, was Jesus uns sagen möchte in diesem Gleichnis. Und ich muss jetzt hier einfach kurz unterbrechen, denn wenn wir verstehen wollen, um was es eigentlich richtig geht, dann müssen wir eins beachten. Was müssen wir beachten? Das muss man eigentlich immer beachten, wenn man einen Text hat in der Bibel, den Kontext. Den Kontext, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang steht das, was hier geschrieben ist? Und da muss man das Kapitel vorher lesen. Kapitel 17, Kapitel 18 kommt ja meistens nach Kapitel 17, oder? Das weiß jeder. Was steht in Kapitel 17? Da geht es um die Endzeit. Man hat Jesus gefragt, wann kommt das? Wann kommt das Ende? Wann kommst du wieder? Und in der Endzeit, da geht es um die Verfolgung der Gläubigen. Ich möchte jetzt darüber gar nicht viel sagen, aber einfach zeigen, in welchem Kontext es steht. Jesus sagt, es wird sein wie zu den Zeiten Noahs, es wird sein wie zu den Zeiten Lots, wo Gott eingreift, wo Gott Gericht schenkt über diese Welt, wo Gott Hand anlegt an die gottlose Menschheit. Und in diesem Zusammenhang bittet die bedrängte Gemeinde dann, komm Herr Jesus, komm doch bald, komm, wir sind hier in Not. Das beten wir zwar auch manchmal, oder? Komm bald, aber ich frage, ist es uns ernst damit? Ist es uns ernst? Und auf der anderen Seite dürfen wir ja aber auch zugeben, dass wir noch gerne leben. So ist es ja nicht. Also da dürfen wir ja ganz ehrlich sein. Wir dürfen das auch so sagen, wir sind noch gerne hier und möchten gerne auch für unseren Herrn etwas tun, für ihn leben. Aber jetzt nochmal, in diesem Zusammenhang mit der Endzeit, mit der bedrängten Gemeinde, da müssen wir jetzt hier dieses Gleichnis vom Beten auch sehen. Und diese Witwe ist im Grunde genommen auch, wenn wir so wollen, ein Bild der bedrängten Gemeinde in der Endzeit. Ein Bild der bedrängten Gemeinde in der Endzeit, die sagt, Herr, schaffe uns doch recht jetzt. Aber es gilt natürlich nicht nur in der Endzeit. Es gilt nicht nur in der Endzeit. Es gilt uns heute ganz genauso generell, weil Jesus es sagt, dass wir alle Zeit beten und nicht nachlässig werden sollen. Das gilt. Nun, was will uns Jesus sagen? Vers 7 heißt es, Gott aber. Gott aber. Jetzt kommt das Aber Gottes. Im Gegensatz zu dem ungerechten Richter haben wir einen liebenden Richter. Gott ist ein liebender Richter. Gott ist ein Gott der Liebe, ein Gott voller Erbarmen und Mitgefühl für seine Auserwählten. Wer sind seine Auserwählten? Seine Auserwählten sind in der Endzeit die Gläubigen, aber auch die Gläubigen in dieser Zeit. Also wir dürfen uns auch als Auserwählte sehen. Wir dürfen uns zu diesen zählen. Ich, du, ihr, alle, die wir Jesus gehören. Und was sollen seine Auserwählten tun? Was sagt uns Jesus? Sie sollen alle Zeit beten und nicht nachlässig werden. Das Gebet ist so wichtig. Spurgeon sagt, die Gebete der Heiligen sind Musik in Gottes Ohren. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ein Wort kommt in diesem kurzen Abschnitt immer wieder vor, ich glaube viermal sogar, und zwar das Wort Recht. Schaffe mir Recht, sagt die Witwe. Die Witwe wollte Recht. Sie wollte nicht ein Almosen, sie wollte auch keine Barmherzigkeit, sie wollte auch keine Gnade. Sie wollte ihr Recht. Darum geht's. Und da gilt es jetzt einfach aufzupassen. Bei diesem Beten, da geht es darum, dass wir bei Gott unser Recht einfordern. Es geht um unser Recht, dass wir bei Gott unser Recht einfordern. Und jetzt frage ich, was habe ich denn bei Gott für ein Recht? Was habe ich, kleiner Mensch, bei dem lebendigen Gott? Habe ich da irgendein Recht? Eigentlich keins. Überhaupt keins. Wenn es nach Recht und Gerechtigkeit ginge, dann wäre mein Recht Verdammnis und Hölle, Tod. Das wäre mein Recht. Und seht, jetzt kommt hier das Evangelium, die gute Botschaft, die gute Botschaft. Ich habe kein Recht, aber ein anderer hat mir Recht verschafft. Ein anderer hat mir Recht verschafft, Jesus. Jesus Christus, er hat mir Recht verschafft. Er starb für mich und er ist meine Gerechtigkeit geworden. Und er ist mein Recht. Größeres, besseres Recht gibt es nicht. Größere Gerechtigkeit gibt es nicht als das, was Jesus mir erworben hat. Ich selber habe keins. Aber durch ihn habe ich Recht. Und weil Jesus für mich starb, weil er meine Gerechtigkeit ist, deshalb darf ich als kleiner Mensch, aber einer, der an Jesus glaubt, Gott gehört, deshalb darf ich mein Recht einfordern. Und ich frage wieder, was haben wir denn als Gläubige für Gott für Rechte? Was haben wir denn für Rechte, die ich einfordern kann bei Gott? Was habe ich da für Rechte? Mir ist spontan eingefallen, Johannes 1, wo das so steht, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Das ist ein Recht. Dann fiel mir ein, alle Verheißungen Gottes. Alle Verheißungen Gottes, die ganzen Zusagen im Wort Gottes sind, das ist doch unser gutes Recht, dass wir ihn beim Wort nehmen können und sagen, du hast gesagt, jetzt macht es auch. Und wenn unser Widersacher kommt, auch wir haben einen Widersacher, wie die Witwe. Nur unser Widersacher, das ist eine ganz andere Nummer als der Widersacher dieser Witwe. Aber dann dürfen wir beten und sagen, du hast es gesagt. Es ist mein Recht, dass ich zu dir komme, dass ich das einfordere. Mein Recht ist, dass ich Gottes Kind heißen darf. Ich will einfach ein paar Dinge aufzählen, was unser Recht ist. Mein Recht ist, dass ich ewiges Leben haben darf. Das darf ich einfordern. Weil Gott es gesagt hat, wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Mein Recht ist, dass ich ein Erbe haben darf, ein himmlisches Erbe. Mein Recht ist, dass ich einmal mit Christus regieren darf. Jetzt sagen ja viele, ja, ihr Christen, ihr vertröstet uns auf die Ewigkeit, aber hier leben wir doch. Aber auch hier und heute haben wir diese Rechte. Es ist mein gutes Recht, dass ich sagen darf, Herr, du hast gesagt, du wirst mich nicht verlassen noch versäumen, egal was kommt. Steht im Wort. Er hat gesagt, dass er für mich sorgen wird. Und wenn Sorgen kommen, dann darf ich sagen, du hast gesagt, dass du das Sorgen übernehmen wirst. Du hast es gesagt. Steht alles in deinem Wort, steht alles in der Bibel. Mein Recht ist, dass ich für die Bekehrung von Menschen beten darf. Und mein Recht ist, dass ich für das Wohlergehen von meinen Geschwistern beten darf. Dass sie geistlich wachsen, das ist mein gutes Recht, das ich bei Gott einfordern darf. Wir müssen eins beachten, wenn wir dieses Gleichnis lesen. Es geht beim beharrlichen Beten nicht darum, dass wir Gott unsere persönlichen Wünsche immer und immer wieder, Tag und Nacht, unaufhörlich, immer wieder bringen. Darum geht es nicht. Wir dürfen unsere persönlichen Wünsche ihm sagen. Ist keine Frage, ist gar keine Frage. Aber immer unter dem Aspekt, dein Wille ist besser. Ist größer. Du weißt es besser als ich. Es gibt zweimal in der Bibel steht, dass Gott zu einem Menschen gesagt hat, so, und jetzt hör auf zu beten. Jetzt wird nicht mehr gebetet. Zweimal. Einmal im Alten Testament, wo der Mose ins verheißene Land möchte. Da möchte er unbedingt mit hinein. Ist ja auch verständlich, wo er so viel für Israel getan hat, als Priester und Führer. Und dann sagt Gott, du wirst nicht hineingehen. Also betet, lass mich doch hineingehen, lass mich doch hinüberziehen. Das war sein Wunsch. Nein, du wirst nicht hineingehen. Schluss. Und das andere Mal war es der Paulus. Also zwei wesentliche Männer der Bibel, im Alten und Neuen Testament. Paulus, wo er sagt, ich habe dreimal gebetet, dass Gott diesen Pfahl im Fleisch, wir wissen nicht, was es war, aber irgendetwas, was ihn gestört hat, wo er sagt, es muss weg, ich will doch für Gott noch mehr wirken. Und das stört. Herr, nimm es weg. Und Gott sagt, lass dir Schluss jetzt, lass dir genügen an meiner Gnade. Also auch das kann sein, dass Gott sagt, jetzt ist Schluss. Tag und Nacht, sagt Jesus hier, wir sollen Tag und Nacht beten. Nachts wurde mir jetzt erst eigentlich so im zunehmenden Alter auch mehr und mehr deutlich, dass man auch nachts beten kann. Früher habe ich gedacht, das, ja, also wenn du mal nachts aufwachst, dann schnell wieder einschlafen. Aber es ist doch toll, wenn man mal aufwacht oder wenn man, wie ich, aufs Klo muss dann, und nicht gleich wieder einschläft, da kann man wunderbar beten für Menschen, die noch nicht dem Herrn gehören. Da kann man beten für solche, die in der Gemeinde sind. Man kann sie segnen. Und irgendwann plötzlich bist du wieder eingeschlafen. Aber es gefällt dem Herrn. Gott sieht, ob es uns ernst ist. Und wir dürfen das einfach so nehmen, dieses Gleichnis. Jesus will uns mit diesem Gleichnis sagen, lernt bitte von der bittenden Witwe. Lernt bitte von der bittenden Witwe. Ich bin überzeugt, dass jeder, wenn man ihn fragen würde, zugeben würde, dass das Gebet mit am wichtigsten im Glaubensleben ist. Bin ich absolut überzeugt? Ja. Ich auch. Und doch. Und dann muss ich denken, wie kümmerlich, wie mickrig ist doch mein Gebetsleben. Und ich sage das hier, ich will wirklich niemand zu nahe treten, aber ich möchte es einfach auch sagen, wie mickrig ist auch das Gebetsleben der Gemeinde. Was könnte Gott aus unserem persönlichen Leben machen? Was könnte er aus unserer Gemeinde machen, wenn unser Gebet doch reichlicher wäre? Spurgeon sagte einmal, habt ihr denn nichts zu bitten? Gut, viele sagen, ja, man kann doch auch zu Hause beten. Ist richtig, stillen Kämmerlein. Oder überall, alle Zeit, auch beim Autofahren, gebe ich alles zu. Und ich will da wirklich auch niemand zu nahe treten. Aber im Ernst prüfen wir uns selbst. Wie viel Zeit verbringe ich zu Hause im Gebet? Man müsste mal wirklich auf die Uhr gucken. Ich weiß, es ist die Qualität unserer Gebete, die kann man nicht an der Uhr messen. Das ist keine Frage. Aber dennoch, wie viel Zeit? Da wurde mal in England eine Umfrage gemacht, anonym, unter hauptamtlichen Leuten, Pastoren und so weiter, also Evangelikalen aber. Sie wurden gebeten zu dokumentieren und mal zu schauen, wie viel Zeit sie täglich im Gebet verbringen. Also anonym, das war also ehrlich. Und da kam raus, was glaubt ihr, wie viel? 2,5 Minuten am Tag. Hauptamtliche. Und da war, glaube ich, das Tischgebet schon dabei. Jesus sagt, alle Zeit, Tag und Nacht, Aber es gilt ganz besonders für unser persönliches Gebetsleben. Und ist der große Männer und Frauen des Glaubens, das waren alles Männer und Frauen des Gebets. Ich sage das hier mir selber muss ich das am meisten sagen. Ich möchte einen großen Beter einfach nennen, unter vielen, von dem es vielleicht weiß oder auch nicht weiß, es war der Martin Luther. Luther hat sehr viel gebetet, also mindestens 2 Stunden am Tag. Und wenn viel zu tun war, dann sagt er, heute muss ich mehr beten. Wir lassen dann meistens ein bisschen weg, wir kürzen ab. Er sagt, ich muss mehr beten. Und darum geht es jetzt hier in diesem Gleichnis. Luther hat sein Recht eingefordert. Ich zähle euch ein kleines Beispiel. Da war sein Freund und Mitstreiter Melanchthon, der wurde krank. Und zwar todeskrank. Und Luther hat im Gebet um diesen Mann gerungen. Und da hat er sein Recht eingefordert und hat zu Gott gesagt, Gott, wenn du mir den Melanchthon sterben lässt, dann schmeiß ich alles hin. Das ist kraftvolles Gebet. Das ist das Recht einfordern. Und was hat dieser Mann für Deutschland für einen Einfluss gehabt? Aber nochmal zum Gleichnis zurück. 2 Dinge, sagt Jesus, wenn man die liest, die wollen nicht so recht zusammenpassen. Zum einen sagt Jesus, Gott wird Recht verschaffen, aber es kann unter Umständen lange gehen, wenn es auch lange dauert. Und dann sagt er im nächsten Moment, er wird schnell Recht verschaffen. Wie passt das jetzt zusammen? Auf der einen Seite lang und dann wieder, er wird schnell Recht verschaffen. Unsere Not ist ja immer die, dass es lang geht. Wenn man betet und darauf wartet, dass Gott eingreift, dass nichts passiert. Frage nebenbei, könnte es nicht sein, wenn nichts passiert, dass das auch vielleicht hin und wieder Gottes Nein ist auf meine Frage? Aber Jesus sagt, es dauert manchmal lange, dass Gott lange zuwartet. Das Problem liegt bei uns, es liegt nicht bei Gott. Gott wartet zu, das Problem haben wir, aber wir müssen warten. Und das macht uns Not. Das macht uns Not. Und da kann man ja richtig in Anfechtung kommen, wenn man eine Not hat und wartet darauf, dass Gott eingreift. Und doch wissen wir, das weiß jedes Gotteskind, Gott kommt nie zu spät, er kommt richtig. Wie heißt es? Spätestens rechtzeitig, genau. Ja, das sagt sich so leicht. Es sagt sich so leicht, solange es einem gut geht. Aber wenn ich auf Hilfe warte, dann ist es dann doch oft eine Anfechtung. Und doch wissen wir, weil Gott uns liebt, weil Gottes Weisheit größer ist, weil er nicht, ja, Gott will nicht nur mal schnell, geschwind helfen, sondern er will das Beste für uns. Er will uns verändern. Deshalb müssen wir oft warten, damit er uns im Glauben weiterführen kann. Damit er uns in seine Arme treiben kann, im Warten. Das möchte er. Ich weiß, das ist eine Behauptung, die zwar stimmt, aber die ich niemals jemandem, der in Not ist, so sagen wollte. tut es bitte nicht. Wenn jemand in Not ist, dann hilft ihm das nicht, wenn man ihm einen Bibelvers, ich sag's mal an den Kopf, ja, einfach weiter sagt. Das hilft nicht, das weiß er selber. Aber wer es so für sich persönlich annehmen kann, wenn du persönlich in dieser Lage bist und das persönlich annehmen kannst, dann wirst du gesegnet. Dann wirst du wachsen im Glauben, weil wir Geduld lernen. Und deshalb gehört zum Beten, zum erhörlichen Gebeten immer das Wachen. Wachet, wachet und betet. Im Alten Testament bei den Psalmen steht immer wieder harret. Harren, das ist dasselbe wie wachet und betet. Wachen und dranbleiben, wie ein Jakob. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und jetzt sagt Jesus, die Hilfe kommt schnell. Und müssen wir aufpassen, Jesus sagt, die Hilfe kommt schnell. Er sagt nicht, die Hilfe kommt bald. Das ist etwas anderes. Jesus sagt, die Hilfe kommt schnell. Also die Sache ist ganz einfach. Wir warten, bis Gott eingreift, und wenn Gott mit uns sein Ziel erreicht hat, im Warten, wenn er uns soweit hat, wie er will, wenn er uns im Wachen und Beten, wenn wir das gelernt haben beim Warten und beim Beten, was Gott uns da zeigen will, was Gott uns aufgeben will, dass wir es lernen sollen, und wenn wir es gelernt haben, dann handelt er schnell. Dann kommt die Hilfe schnell. So, jetzt komme ich wieder mit dem Jakob. Wenn wir uns an die Geschichte denken, wie er mit dem Engel, wie er mit Gott ringt. Als Gott ihn so weit hatte, dass Jakob schwach wurde, also ihm die Hüfte ausgerenkt hatte, da wurde Jakob schwach. Und da musste er sich an den Herrn hängen, weil er nicht mehr stehen konnte. Und dann ging es schnell. Dann segnete er ihn. Vorher nicht. In dem einen Liedvers heißt es, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Ein Prediger sagte, ein zu frühes Erhören unserer Gebete würde uns ins Fleischliche zurückstoßen. Wenn Gott unsere Gebete so erhören würde, wie wir es uns wünschen, würde kein Mensch ans Ziel kommen. Wir würden dann nur noch etwas erleben wollen, aber nicht mehr glauben. Ich schließe mit dem letzten Vers und der gibt uns einfach persönlich zum Nachdenken, wo es heißt, wird Jesus den Glauben, das heißt den, nicht nur Glauben, sondern den Glauben finden. Was für ein Glauben? Den Glauben. Den Glauben der Witwe. Den Glauben, der ständig Gott in den Ohren liegt und glaubt und erwartet, dass Gott Recht schafft. Dass Gott das tut, was er in seinem Wort sagt. Dass er seine Zusagen hält. Dass wir sagen dürfen, du hast gesagt, jetzt komme ich. Und jetzt gilt's. Tu das auch, was du in deinem Wort gesagt hast. Und die Antwort, ob wir so einen Glauben haben, die muss jeder von uns persönlich im eigenen Leben geben. Zum Schluss eine kleine Geschichte, die Spurgeon erzählt hat. Er war ein Vater von 5 Söhnen. Und der Vater war Christ. Er hat ein Leben lang, Jahrzehnte für diese Söhne gebetet. Und diese Söhne sind ihren eigenen Weg gegangen. Sie haben nicht an Gott geglaubt, aber er hat weiter gebetet. Jahrzehnte, dass sie zum Glauben finden. Und das ist eine Bitte in Jesu Namen, dass Menschen gerettet werden, dass seine Söhne gerettet werden. Ja, und es kam dazu, dass er dann letztlich gestorben ist oder er lag auf dem Sterbebett und da hat er sich vorgenommen, ich möchte meinen Söhnen nochmal das Evangelium sagen. auf dem Sterbebett. Ich möchte es Ihnen nochmal einfach klar machen, dass Sie Jesus nachfolgen. Ich habe ganz anders gekommen. Er wurde depressiv, kurz vorher. Depression und hat selber gekämpft. Das gibt's auch unter Christen. Und für ihn war es ganz schlimm auch, dass er auf dem Sterbelager dann seinen Söhnen eigentlich nichts mehr sagen konnte. Konnte ihnen nichts mehr sagen. Und er starb unter diesen Depressionen. Was ist passiert? Der älteste Sohn ging hin und sagt seinen Brüdern, wenn unser Vater, der ein Leben lang Jesus nachgefolgt ist, der ein Leben lang mit dem Herrn gelebt hat, wenn der so elend starb, wie wird es uns erst ergehen, wenn wir einmal sterben? Und es haben sich alle fünf bekehrt. Und der Vater hat es nicht mehr erlebt. Ich möchte es zum Trost, zur Ermutigung auch für solche von uns sagen, die um ihre Angehörigen ringen. Macht weiter, Tag und Nacht. Amen.